Talk mit Thies.
Konstantin, es geht gleich zur Tagesschau, ne? Die 20 Uhr.
Genau, dann noch Tagesthemen. Dann lege ich mich für 4 Stunden hin und dann habe ich Frühdienst. Und dann bin ich morgens zum Frühstück. Und dann haben die mir morgens dann Teller hingestellt und da war gegrilltes Herz und gegrillte Nieren drauf. Die Madonnendarstellung, die wir in Kirchen kennen, wenn wir sie anschauen, sehen wir gar nicht die Madonna an sich, sondern das ist Kleopatra. Die fahren mich zum Hotel und sagt, ich soll schnell reingehen. Vor ein paar Wochen wurde jemand angeschossen, draußen auf den Stufen zum Hotel. Wo ich regelmäßig gesagt habe, Mensch Leute, können wir das nicht bitte anders machen, ist Trumps Amtsantritt. 5 Wochen nach Trumps Amtsantritt.
Leute, probiert es zu Hause.
Ja.
Ich hätte dich auch so eingeschätzt, dass du sehr organisiert bist. Dass Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich treffe mich sehr gerne mit Menschen, die wir aus unserem Alltag kennen, aber eben nur die Fassade. Und umso schöner ist es, mal etwas mehr über sie zu erfahren. Konstantin Schreiber ist mein Gast in dieser Folge und er ist so viel mehr, als man vermutet. Wir kennen ihn als Tagesschausprecher, der sehr jung aussieht, sehr glatt. Ich war fasziniert, aber als ich mich näher mit ihm beschäftigt habe, was er alles schon gemacht hat. Er ist Experte für die arabische Welt. Er hat Fernsehen in Ägypten gemacht. Er war Korrespondent, hat mehrere Bücher geschrieben. Er spielt erstaunlich gut Klavier. Kann man sehen und hören bei Instagram. Er ist Familienvater mit 2 Kindern und hat einen Krimi geschrieben, der in Ägypten spielt. Wann hat er das alles gemacht? Und dann habe ich auch noch rausgefunden, dass er schon 44 ist. Hätte ich auch nicht gedacht. Erklärt aber seine Vita. Getroffen haben wir uns in Hamburg und zwar 2-3 Stunden, bevor er dann die 20 Uhr Tagesschau hatte. Und er kam mit einer frischen Schale Erdbeeren an. Fürs leibliche Wohl war gesorgt. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR 3.
Konstantin Schreiber ist da.
Ja, hallo.
Moin, moin.
Hier. Moin, moin, du kannst ja sogar...
Ja, aber ich glaube, das können auch Leute, die nicht aus Norddeutschland kommen, oder?
Ja, man hört es aber trotzdem. Man hört es, ob es echt ist oder nur so vorgegeben.
Ich bin ja schon lange quasi in der Diaspora. Also von daher, aber es klingt offensichtlich noch echt.
Was sagt man denn in Baden-Baden? Jetzt muss ich ja, als Norddeutsche darf ich das fragen.
A la vie? Ja, ich weiß nicht genau. Also so die ganz krassen Badener, ich bin ja da zu Hause in Baden-Baden, die sagen mal, hallo gut, a la vie.
Zur Begrüßung.
Hallo. Ja, obwohl ich glaube, aber in der Regel ist es ein Hallo. Unter normal jungen Menschen.
Hallo.
Hallo.
Okay.
Guten Tag, hallo.
Und du sagst auch Badener und nicht Badenser, wie der.
Oh, ja, frag bitte nicht weiter. Weißt du den Unterschied und ich weiß ihn nicht?
Es gibt einen.
Ja, es gibt einen. Es gibt einen Unterschied zwischen Badener und Badenser und man möchte nicht so genannt werden wie die anderen. Und ich kann dir nicht genau sagen, was der Unterschied ist.
Aber Badenser ist doch Freiburg, oder nicht?
Ich hätte jetzt gedacht, das sind die Badener. Vielleicht hast du aber recht. Der Karlsruher SC wird auf jeden Fall als die Badener oft bezeichnet.
Du hast ja gerade Baden-Baden gesagt und bist Badener.
Ja.
Und das ist ja weiter...
Ja, aber ich kann es dir nicht sagen. Vor allem, weil ich ja auch HSV-Fan bin. Schon seit Kindesbeinen an.
Okay, sind wir hier die Falschen?
Nein, ich wollte sagen, deswegen kenne ich mich nur in der 2. Liga aus und weiß, dass die Karlsruher als die Badener gelten. Mhm. Und jetzt kann ich dir gar nicht sagen, was man zu den Freiburgern sagt. Seit Ewigkeiten keine 1. Liga mehr gesehen.
Ja,
seit knapp 5 Jahren.
Okay, also das werde ich heute Abend recherchieren.
Ja, auf jeden Fall. Was soll's?
Ich darf das ja fragen.
Du darfst das fragen. Ja, obwohl ich meine, du kommst aus Wilhelmshaven, Cuxhaven.
Cuxhaven geboren, Wilhelmshaven zur Schule gegangen.
Ja, wohnst jetzt in Hamburg. Also groß rumgekommen bist du ja auch nicht.
Ja,
ne?
Wenn man so sieht. Ja, wenn man das so zusammenfasst. Ja, wobei es war wirklich ja der Zufall. Also Hamburg ist ja sehr schön, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, da will ich nur unbedingt hin zurück, weil Cuxhaven ist ja gleich nebenan. Das ist ja hier fast Heimat. Ja.
Wie wird man als Tagesschausprecher eigentlich ausgesucht? Hast du dich beworben?
Nein.
Man kommt auf einen zu?
Deswegen kann ich dazu gar nicht sagen. Also muss man den fragen, der mich gefragt hat. War tatsächlich, dass ich... Also initial war es ja so, ich war bei NTV und habe da mein Ding gemacht und eines schönen Tages bekam ich eine E-Mail von dem Vorzimmer damals noch von Herrn Gnifke, der ja nun auch im Südwesten angekommen ist.
Jawohl, als Intendant des SWR.
Also von der Sekretärin, ob ich nicht mal nach Hamburg kommen möchte. Also ich war in Köln damals auf einen Kaffee. Das ist jetzt noch nicht so ungewöhnlich, das gibt's ja mal, dass man irgendwie gefragt wird, für irgendwas so. Also deswegen habe ich gesagt, ja, komm auch mal nach Hamburg.
Ja.
Und dann kam ich an und dann saßen die beiden Chefredakteure, Jan Hofer, noch zwei, die ich nicht kannte, die aber auch eine wichtige Funktion offenbar irgendwie hatten. Und dann wurde gesagt, kommen Sie doch zu uns.
Mhm.
Und so war das halt.
Ja. Und hast du sofort ja gesagt?
Relativ schnell tatsächlich, ja.
Okay.
Ja.
Das ist dann schon Aufstieg. Oder hast du bei NTV letztendlich mehr Redaktionelles machen können als hier?
Ach, das war ganz anders. Also NTV war schon, das ist absolut im Guten, glaube ich, also auch mit ein bisschen Abschiedsschmerz auf beiden Seiten auseinandergegangen. Das war eine ganz tolle Zeit. Also wenn ich jetzt sagen müsste, was so journalistisch für mich sehr erfüllend war, dann waren das so diese Jahre bei NTV. Ein kleinerer Sender hat natürlich auch den Vorteil, genau das, man kann viel mehr ausprobieren und machen. Entscheidungen sind ganz, ganz schnell. Ja. Man konnte irgendwo hingehen, fragen, kann ich das mal, ne? Also gerade diese Sendung auf Arabisch für Geflüchtete, da habe ich den Geschäftsführer dieses Senders gefragt, Mensch, ist es okay, wenn wir das mal ausprobieren? Da hat er gesagt, ja, macht mal. Das würde jetzt in der ARD, glaube ich, das ist einfach so, ab einer bestimmten Größe, so, das ist gar nicht ARD-spezifisch, sondern glaube ich einfach strukturell dann wird es halt irgendwann, ja, ist man nicht mehr ganz so frei, nicht ganz so schnell. Da muss man längere Wege gehen. Und es war aber auch noch für mich einfach eine andere Zeit. Ich glaube, ich wollte auch für mich noch mehr ausprobieren. Das ist heute auch ein bisschen, also ich weiß auch, was ich nicht machen muss.
Zum Beispiel?
Nein, ich habe heute eine andere Work-Life-Balance.
Ja.
Ich glaube, das war vor 10 Jahren anders, dass ich da viel ununterbrochener noch gemacht und getan habe. Das geht, glaube ich, vielen so, ne? Dass man, das merke ich auch in meinem Umfeld, ab einem bestimmten Punkt dann doch merkt, alles hat seine Zeit und alles hat auch seine Berechtigung und heute viel mehr darauf achte, dass es auch einen Punkt, also so einen Kontrapunkt gibt, schöne Dinge in der Freizeit zu machen.
Und du hast ja wirklich viel gemacht in deinem Leben. Also man ist erstaunt einfach, wenn man sich damit beschäftigt, wo du überall warst, was du alles schon gemacht hast.
Das war das warme Wasser, sorry.
Ein kurzes Stocken. Ja, du hast dein eigenes Wasser mitgebracht. Und
gekühlt und einmal gibt es hier ein warmes Wasser und das warme hatte ich jetzt ausgesehen. Ich war etwas überrascht.
Ja, und willst du noch mehr Erdbeeren? Also du hast ja selber Erdbeeren von der Straße gerade mitgebracht.
Wurden gerade vorne verkauft. Ja. Du willst ja nicht.
Na, ich bin noch so voll. Ich habe noch gerade meine Brote von der Reise.
Die esse ich anschließend, sonst schmatze ich hier die ganze Zeit ins Mikro. Das muss ja nicht sein.
Konstantin, Journalist, Moderator, Tagesschausprecher, außerdem Experte für die arabische Welt natürlich und auch Krimi-Fan. Deswegen hast du auch deinem Idol Agatha Christie nachgeeifert und hast einen Krimi aus Ägypten geschrieben.
So ist es.
Auch bei dir stirbt jemand am Nil.
Nicht nur einer.
Ja, nicht nur einer, aber es fängt mit einer an. Mit einer Leiche.
Also,
mit einer Leiche. Wie schwer war es, sich diese Todesart auszudenken? Lag das gleich auf der Hand, wie die Person ums Leben gekommen ist? Alles schon.
Das war eigentlich klar.
Weil es ja der halbe Spaß für Krimi-Autoren manchmal, zu gucken, wie bringe ich die Menschen um.
Naja, das kommt im nächsten Krimi. Mhm. Also hier waren die Todeswerkzeuge recht klassisch.
Mhm. Mhm, klar.
Aber das kann man, genau, also bei Agatha Christie spielt ja auch das eine Rolle. Also welche Trigonal oder was sie da häufig ihren Opfern untergemischt hat. Oder was habe ich neulich nochmal gelesen? Was war das denn? Ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen überlege ich gerade, wie man es auf Deutsch nennt.
Ja, sag's mal auf Englisch. Wir lassen die künstliche Intelligenz mitlaufen.
Ach Mensch. Nein, Nikotin. Nikotin. Da wurde jemand mit Nikotin umgebracht in einem Drink.
Nikotin und Spitzenhäubchen.
Und genau, Arsen. Sie hat sich natürlich da sehr viel mit auseinandergesetzt. Das kommt, wie gesagt, im nächsten Krimi. Es gibt ja ein Folgewerk jetzt auch schon. Das ist ja der Auftakt einer Reihe.
Mhm.
Aber jetzt waren es klassischerweise Messer bei allen dreien.
Mhm.
Bei allen dreien, die da zu Tode kommen. Aber das war recht schnell klar. Und ich weiß ja gar nicht, wie andere so ihre Krimis schreiben. Ich habe mich damit noch nie mal ausgetauscht. man setzt sich ja nicht hin und fängt an und sagt so, jetzt überlege ich mir was, sondern das findet ja davor statt. Klar. Man entwickelt ja langsam in seinem Kopf so eine Idee von einem Setting, von Figuren, von Fragen, die man aufwirft, von einem Rätsel, was sich da auftut, und dann irgendwann viel später setzt man sich hin und bringt das zu Papier und strukturiert das.
Ja.
Also insofern ist dem Punkt, wo man anfängt zu schreiben, das meiste eigentlich gedanklich schon da.
Na klar. Weißt du, wie Agatha Christie gearbeitet hat? Denn jeder hat ja so sein eigenes System.
Weißt du das?
Nein, ich weiß es nicht.
Ich dachte, das ist so eine Fangfrage.
Immer auf der Hut hier. Nein, es gibt keine Fangfrage. Aber hier. Nein, ich weiß nicht, wie sie gearbeitet hat. Aber jeder arbeitet ja anders. Manche haben ja, ich weiß, dass Jussi Adler-Olsen zum Beispiel, der hat quasi, ich glaube, ich sprach mit ihm, da hatte er den fünften Band aus einer Reihe und er hatte bereits am Pinnbrett, wie nennt sich das, Pinnbrett? Nee, an der Pinnwand hatte er bereits alle 10 Teile skizziert. Alle 10. Andere wiederum schreiben natürlich und wissen gar nicht, worauf es hinausläuft. Die schreiben erstmal drauf los.
Tatsächlich?
Gibt's auch. Neulich gehört von jemandem. Ich wüsste.
Ist der oder die erfolgreich? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, ob es Marc Rabe war, der das gesagt hat. Aber ich bin nicht sicher. Ich will nämlich nichts Falsches sagen.
Marc Rabe.
Erfolgreicher Bestseller-Thriller-Autor.
Genau, ich habe nur gerade, es gibt ja auch Max Rabe, deswegen habe ich nur nachgedacht.
Ach, es gibt Max Rabe? Achso, Max Rabe, den Sänger.
Deswegen also, habe ich nur kurz überlegt,
wenn dieses Marc Rabe, ja. Nicht verwandt mit Melody Rabe,
okay.
Die andere M. Rabe, beide wohnen in Köln, beide erfolgreiche Thriller-Autoren.
Ja, okay. Nur um das hier eindeutig zu klären, von wem wir, wer mit wem und wo, genau. Also, so eine Pinnwand habe ich jetzt auch nicht.
Nein, muss man auch nicht. Aber der hat wirklich schon die nächsten 4, 5 Bände. Das fand ich krass. Aber gut. Aber
ja, so wobei das natürlich bei ihm schon extrem auch so aufeinander aufbaut. Das ist, ist ja schon so. Vielleicht muss man das, damit man sich nicht ab einem gewissen Punkt widerspricht oder irgendwas vergisst oder nicht aufgreift.
Nein, es gibt einen großen Bogen. Macht ja auch Sinn. Also es gibt diesen großen Bogen.
Ja,
naja.
Der kommt bei mir noch.
Absolut. Du bist ja am Anfang mit den Krimis.
So ist es.
Ja, ich habe neulich eine wunderbare neue Graphic Novel von Agatha Christie gelesen. Die gab es. Einmal gab es einen Mord im Orient Express. Da sage ich mir, okay, das ist wirklich durch. Und da war auch der Film. Den fand ich richtig langweilig.
Grässlich, diese
von Kenneth Branagh, die Verfilmung.
Furchtbar.
Das war so öde. Es ist einer der wenigen Filme, bei denen ich wirklich aus dem Kino rausgegangen bin, weil das einfach so öde war.
Ich war auch gedanklich, ich war richtig weg und auch schwerst enttäuscht, genauso wie von Tod auf dem Nil.
Mhm.
Was ja dann auch jetzt nochmal neu verfilmt.
Man braucht es nicht mehr.
Ja, und auch dieser, gut, das ist so sein Stil.
Ich meine, der liebt das halt. Kenneth Branagh liebt es und macht es einfach, weil er es kann.
Ja, aber mir hat das in dem Fall, muss ich leider auch sagen, also da fand ich den Klassiker mit Peter Ustinov feinsinniger oder detailreicher in dem
Ist ja auch kultiger dann
und
einfach.
Kultiger,
also
genau.
Man muss schon irgendwas Neues hinzufügen, wenn man sowas nochmal wieder auflegt. Auf jeden Fall. Es gab eine Graphic Novel, Mord im Orient Express, hat mich überhaupt nicht interessiert. Und dann hat mir jemand die geschenkt, Die Tote in der Bibliothek als Graphic Novel. Unglaublich toll. Mega. Das ganze Setting, das war so schön und die Geschichte ist so kompliziert mit der Auflösung, dass ich es nicht mehr zusammenbekommen würde, obwohl es erst 5 Wochen her ist.
Die Tote in der Bibliothek.
Ja, Die Tote in der Bibliothek.
Ich überlege gerade.
Ganz cleverer Plot.
Weil ich kenne wirklich, glaube ich, inzwischen alles und alle.
Da?
Ja, aber da habe ich es jetzt gerade auch nicht abrufbereit.
Ja. Dein Setting ist Ägypten. Du bist auch großer Experte natürlich für die arabische Welt und für dieses Land. Du warst als Jugendlicher schon dort. In der arabischen Welt zumindest. Du warst sehr früh in Syrien.
Das stimmt.
Wie kam das?
Freunde von meinen Eltern, syrische Ärzte, haben mich immer eingeladen. Die haben gesagt, so Großbritannien, USA kann jeder.
Ja.
Komm doch zu uns, Ende der 90er.
Aber die wohnten ja in Deutschland oder die wohnten in Syrien?
Die hatten noch Familie in Syrien. Das ist, sind ja häufig eben dann doch nicht so kleine Familien wie bei uns, Vater, Mutter, Kind, sondern da gibt es dann größere verwandtschaftliche Zusammenhänge und ein großer Teil der Familie lebte noch in Damaskus und ein anderer Teil in Latakia. Das ist die Küstenstadt im Nordwesten, die aufgrund des Bürgerkrieges jetzt zu zweifelhaftem Ruhm teilweise gelangt ist. Aber aber ich weiß bis heute nicht, weil es gibt ja auf Arabisch diese Redewendung Beiti Beituka, mein Haus ist dein Haus. Man lädt alle ein, weil man denkt, die kommen sowieso nicht.
Ich dachte, das ist aus dem Spanien. Mi casa es su casa.
So ähnlich, genau. Ja, das ist das Gleiche.
Ja.
Aber auf Arabisch ist noch stärker so dieses, ich lade alle ein, weil das sagt man so, nehmen das nicht ernst. Und als ich dann gesagt habe, dann gut, dann komme ich jetzt, da kam es natürlich aus der Nummer dann auch nicht mehr raus. Und so bin ich dann eines schönen Tages, nachts mit Alitalia, weiß ich noch, Raucherflug.
Nein, ein Raucherflug.
Naja, Raucherbereich, das war nur aus dem Sitz.
Gab's doch halt.
Gab's damals. Halt damals noch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Du wirkst immer so jung, verstehst du? Du wirkst jung. Manchmal siehst du aus im Fernsehen wie 14. Manchmal.
Wie 14?
Ja, manchmal. Ja,
das habe ich auch noch nicht gehört.
Also wirklich manchmal. Und man denkt immer, wann hat er das alles gemacht? Es gab noch Raucherflüge zu deiner Zeit, als du jung warst. Ja, ja.
Ja, ja, also es ist heute unvorstellbar, wenn man das Leuten erzählt. Also, da wurde auch ordentlich gequarzt und auch diese Vorstellung, das zieht nicht nach vorne. Ja, also vorne sitzen die Nichtraucher und hinten sitzen die. Also absurd. Also jedenfalls, ich saß ganz hinten mit den Rauchern und als Nichtraucher und landete dann mitten in der Nacht in Damaskus und es war halt eine andere Welt. Es gab auch, das muss man sagen, kein Internet. Mhm. Auch das ist heute ja vollkommen unvorstellbar. Es gab auch offiziell kein Satellitenfernsehen. Das war verboten. Natürlich hatte, wie in der DDR, hatte der ein oder andere heimlich irgendwo eine Schüssel angebracht.
Das gab es da schon. Satellitenfernsehen in der DDR. Echt krass. Wirklich?
Aber natürlich. Nee, oder wie heißt das? Doch, Satellitenfernsehen, die hatten doch.
Die hatten Satellitenfernsehen?
Oder war das?
Also ich weiß, dass
Antennen
die, ich glaube, mit den normalen Antennen haben sie, glaube ich, das Westprogramm eingefangen. Die Frage ist nur, wer hat denn eine Satellitenschüssel in der DDR?
Ja, das stimmt.
Da, kommt nee, da steht ja sofort die Stasi vor der Tür, oder?
Ja, nee, das ist, glaube ich, richtig. Die haben mit den Antennen.
Mit den normalen Antennen, oder?
Hier, oh Gott, nicht, okay. Dass ich hier was Falsches erzähle.
Mir kam das gerade so komisch vor. Ich denke,
nein, um Gottes Willen. Das bleibt drin oder schneiden wir das raus?
Wie du willst.
Naja, okay. Hey,
wird's lustig.
Okay, dann lass, ich bin immer für ungeschnitten, alles gut.
Also wie witzig ist das denn?
Ja, das ist natürlich.
Aber es gab Satellitenschüsseln in der arabischen Welt halt. Die waren zugepflastert.
Es gab Satellitenschüsseln in der arabischen Welt, aber in Syrien eben auch inoffiziell höchstens, weil man sollte ja nicht wissen, was in der Welt passiert, ohne dass das Regime einem das schon vorher zurechtgelegt hat. Zeitungen wurden zensiert, also das heißt, man landete in, also ich vergleiche das mit Nordkorea heute. Das war halt abgeschottet ohne Ende. Es gab auch eigentlich keinen Tourismus, der kam später, Anfang der 2000er, so ein bisschen auf mit Sprachstudenten, mit so ein paar Leuten, die nach Palmyra gereist sind. Aber Ende der 90er, da, ich kann mich dran erinnern, ich habe zweimal erkennbar, also Westler getroffen. Ja. Er hatte einen Tropenhelm auf, sie irgendwie auch verkleidet wie Agatha Christie seinerzeit. Also das hat diesen Exotencharakter nochmal extrem betont, dass man dachte, Mensch, was dachten die denn, wo die hinfahren? Also es war wirklich ganz anders. Und ich saß dann bei dieser Familie, die auch keine Fremdsprache sprach, am Tisch. Und ne, ohne
und
Internet, ohne alles.
Noch kein Arabisch,
ich sprach noch kein Arabisch.
Ein paar Wörter.
Ja, und das macht man dann irgendwie ein paar Tage und dann denkt man sich, na gut, entweder werde ich jetzt stumm oder ich muss halt irgendwie lernen, mit denen zu kommunizieren und dann lernt man das.
Aber wie unangenehm zunächst mal. Man sitzt dort, man kann sich nicht wirklich unterhalten. Ist doch total anstrengend. Hattest du Bock darauf? Ging deine Neugierde so weit? Wir haben das ja mit USA oder England auch mal gemacht und waren mal da für ein paar Wochen. Wir mit der Fußballmannschaft damals. Und da hat man so ein bisschen Englisch gesprochen, was man ja in der Schule gelernt hat. Aber
also hatte ich da Bock drauf?
So gar nichts.
Die Frage habe ich mir nie gestellt.
Aber warum bist du überhaupt dahin? Ich meine, du musst ja neugierig auf diesen Teil der Welt gewesen sein.
Ich hatte gar keine Vorstellung. Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was mich da erwartet. Hatte vorher auch keinen Bezug wirklich zur arabischen Welt.
Du wolltest einfach nur weg von zu Hause.
Ach, man ist doch nicht so geplant mit 17, 18, 19. Das ist man doch nicht. Nee. Also ich war es zumindest nicht. Vielleicht sind es andere auch gewesen. Es war auch einfach, weil sich die Möglichkeit geboten hatte, die Einladung. Ich dachte, ja, das ist doch aufregend. Ich fand, das war ein Abenteuer.
Es ist definitiv ein Abenteuer. Aber was hat dich vor allem neugierig gemacht? Einfach eine fremde Welt mal zu sehen?
Ja, okay, das Unbekannte, was zu entdecken, was nicht vertraut ist. Über den Tellerrand hinausschauen, was erleben. Ebenso, ich glaube, so dieser Abenteuercharakter, der war für mich sehr, na, wie gesagt, so von der Küste in Deutschland, alles ist gesettelt und sehr in Ordnung. Und das hat mich sehr gereizt. Aber so, es gab auch noch keine Entscheidung, jetzt da dran zu bleiben. Ne? Also es hat mich ja jetzt in die letzten 25 Jahre dann kontinuierlich weiter beschäftigt. Also diese Vision oder diese Idee gab es überhaupt nicht. Ja.
Was war das Abenteuerlichste an deinem Aufenthalt? Und du warst 6 Monate da, ne? Ungefähr?
Halbes Jahr.
Was war wie an der Schule? Bist du zur Schule gegangen?
Nein, das war
eine komplette Auszeit so.
Das war zwischen Ende der Schulzeit und Beginn des Studiums. Also
ach so, das war genau dazwischen
bis Dezember.
Ah, ja, okay, alles klar. Genau. Ja, denn du hast ja gesagt, dir sind so zwei Touristen mal über den Weg gelaufen. Ansonsten warst du Exot, mehr oder weniger.
Ja. Und das war auch, also insofern die Frage mit dem, hatte ich da Bock drauf? Das ist eine interessante Frage, weil ich sie mir nicht gestellt habe, aber sie sehr berechtigt eigentlich ist, weil vieles war auch wahnsinnig anstrengend. Weil, also ich kann deswegen so manchmal auch Diskussionen von Menschen, die anders aussehen und in Deutschland sich zurechtfinden müssen. Klar, es ist irgendwie immer nicht das Gleiche, aber ich kann zumindest so dieses Gefühl nachvollziehen, dass man permanent beobachtet wird. Oder sobald man vor die Tür geht, guckt jemand und starrt. Und das fand ich teilweise in der Tat anstrengend. Also wenn man wirklich nur mal vor die Tür gehen wollte, irgendwie nur mal Maiskolben essen wollte. Es gab da immer so gegarte Maiskolben, die ich ganz gerne aß. Aber man fiel immer so unglaublich auf. Und auch mit dem, also es war sehr freundlich und sehr zugewandt, aber klar, man wurde dann permanent angesprochen. Da musste ein Foto gemacht werden, da musste man Tee trinken mit dem und dann wurden die Haare angefasst, ja, oder...
Oh nein, du hast das wirklich erlebt.
Ich habe das alles, das war so, weil es so anders war. Also die Menschen kannten keine Europäer, die einfach mal auf der Straße rumliefen. Das war halt echt anders.
Aber es war eine sehr freundliche Atmosphäre.
Ja, absolut.
Das ist es schon, ne?
Absolut. Ich sage nur trotzdem, auch wenn es, und deswegen, das ist so ein bisschen vielleicht deswegen schon vergleichbar, auch wenn bei uns Menschen, meinetwegen auf jemanden, der schwarz ist, zugeht und freundlich fragen, dass man am gewissen Punkt, weil man es schon 40 Mal in den letzten 3 Wochen erlebt hat, dass man denkt, Mensch, das ist nett gemeint, aber wirklich, ich wollte jetzt eigentlich nur gerade mal über die Straße gehen. So. Also dass das sehr, sehr stören kann oder sehr anstrengend sein kann ab einem gewissen Punkt, das kann ich echt nachvollziehen.
Das hat sich ja dann ein bisschen gegeben, nachdem du im Fernsehen in Ägypten warst und man dich dort kannte. Kannte man dich? Also du hast 7 Jahre lang.
8.
8 Jahre, so ganz streng. 8.
Nee, ich habe neulich nochmal nachgeschaut, deswegen weiß ich es jetzt genau. Ich war mir auch nicht ganz sicher.
Aber 8. Wie kam es dazu? Denn warst du vorher schon Korrespondent für eine Zeitung dort? War das vorher
auch,
schon?
Das war auch schon vorher. Dann war ich für die Deutsche Welle in Dubai.
Genau, das war alles noch davor,
korrekt. Das war alles noch davor, aber das war nicht der Zusammenhang so wirklich. Ein Kumpel von mir, mit dem ich interessanterweise bei diesem Krisenpräventionstraining in Hammelburg war, es gibt ja von der Bundeswehr so ein Training für Journalisten, die in Krisengebiete geschickt werden, dass man da Geiselnahmen und sowas übt. Ja. Da war ich und da war auch ein Produzent dabei, der im Nahen Osten viel produziert hat und der dann, weil er auch für arabische Sender was produziert hatte schon, gefragt wurde von OnTV, das ist ein ägyptischer Fernsehsender, ob er so eine Art Galileo, was wir aus Deutschland kennen, für diesen Sender produzieren kann. Gerne in Deutschland, weil für die ist so Deutschland Ingenieurskunst und
auf Arabisch,
Forschung.
Aber in Deutschland produziert.
Genau, okay. Ist ja Deutscher. Und ob er das in Deutschland für diesen Sender machen könnte. Und hat gesagt, ja, das kann ich gerne machen, aber noch mehr, nicht nur die Beiträge, sondern ich habe auch einen Deutschen, der euch das auf Arabisch präsentieren kann. So, also er hatte das dann so ein bisschen eingetütet, beziehungsweise die haben zuerst gesagt, also wollen wir uns mal angucken, wie das klappt. Dann haben wir ein paar Probefolgensendungen gemacht, das hat für sehr viel Resonanz und Aufsehen gesorgt und dann hieß es, okay, wir gehen jetzt in Serie.
Ja, wie toll, dann jemanden zu haben aus Deutschland, dass sie nicht jemanden aus Ägypten zum Beispiel meinetwegen nach Deutschland geschickt haben zum Produzieren.
Ja, so war es halt billiger. Ne?
So war es halt billiger.
Naja, und es
aber wo habt ihr die aufgenommen? In Deutschland?
In Berlin. Heute könntest du auch KI machen oder man hätte ja auch irgendwie einen Ägypter fragen können, der in Deutschland lebt. Ich glaube, so dieser Hingucker-Effekt, den es hatte, der spielte auch eine Rolle.
Du hast aber auch mal in Ägypten gewohnt, eine Zeit lang.
Oder ich habe ein Praktikum da gemacht.
Das war ein Praktikum.
Und ich habe in Beirut für eine Zeitung gearbeitet und also jetzt gelebt in dem Sinne, dass ich nirgendwo anders war die ganze Zeit, das nicht.
Das nicht.
Also ich bin immer gependelt für die, auch weil wir da Einspieler produziert haben für die Sendung. Also die Moderationen wurden halt dann in Berlin, auch nicht immer, nee, das stimmt nicht. Also ein Teil der Moderation, ein Teil wurde in Kairo aufgezeichnet und wir haben ja auch Reportagen gedreht, für die ich dann natürlich länger da war.
Nun kommst du ja von der Küste hier in Norddeutschland. Wir haben ja hier doch ein sehr geordnetes Leben in Deutschland. Ich hätte dich auch so eingeschätzt, dass du sehr organisiert bist.
Nein.
Dass
da kenne ich gleich viele Menschen, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden. Nein, also, ich bin arabischer als
wirklich. Ja, mit anderen Worten, so eine Metropole wie Kairo, ich weiß nicht, wie es im Rest Ägyptens aussieht, wirkt sehr trubelig, sehr chaotisch.
Ist schon was für mich.
Oder da warst du ein Fisch im Wasser.
Ja, ja.
Da bist
ich kann
du
mit Chaos wunderbar, kann ich umgehen. Und jemand, der mich gut kennt, würde sagen, dass da ist mit norddeutscher Ordnung, ist das so eine Sache.
Wo ist Ägypten für dich am magischsten?
Oberägypten.
Also wir kennen ja die Pyramiden. Hm? Ich vermute, Ägypten ist so viel mehr als einfach nur diese Pyramiden.
Na gut, die Pyramiden muss man schon gesehen haben. Das muss ist halt gesehen, schon was Überwältigendes.
Und dass man immer noch nicht weiß, wie die das gemacht haben, oder?
Ja, so mittlerweile glaube ich.
Wirklich?
Es gibt schon so Theorien, die schon wahrscheinlicher sind als andere.
In meinem Schulbuch wusste man es noch nicht.
Wann war das?
Zu lange her.
Nicht. 10 Jahre. Nein. Nein, Oberägypten ganz eindeutig. Also so Luxor vor allem für mich. Ja. Da ist ja auch der berühmte Winter Palace, wo Agatha Christie ihrer Zeit auf der Terrasse gesessen hat und auf den Nil beziehungsweise in den Garten schaute und Inspiration gefunden hat. Da ist der Karnak-Tempel.
Was ist das Winter Palace? Ist das ein Hotel?
Es ist ein Hotel.
Das ist aber nur ein Hotel.
Was die Briten gebaut haben, also schon ganz beeindruckendes, aber sehr europäisch anmutendes. Ja. Also im Palast am Nil und nicht weit davon sind ägyptische Ausgrabungsstätten, altägyptisch. Und Luxor ist... Ja, es ist schon sehr paradiesisch. Dieser Nil fließt so gemächlich durch die Wüste. Jeden Tag scheint die Sonne, links und rechts die Sanddünen, dann diese Oasenlandschaft mit Vögeln, die in dem fantastischen Garten fliegen und flattern. Also es hat schon was sehr Besonderes da. Ja.
Ein Fluss, der durch die Wüste fließt. Das ist wirklich was Besonderes. Ne?
Ja, natürlich. Ja. Wer da gewesen ist, also in Oberägypten kennt das ja, man fährt auf dem Nil und die Sanddünen enden ja direkt an den Ufern des Flusses und so gleitet man da tausende Kilometer durch die Wüste, das ist schon unglaublich. Ja.
Wie leicht hast du Arabisch gelernt damals? Also du hast ja die größten Fortschritte gemacht, als du in Syrien bei der Familie gewohnt hast. Ich liebe ja die Schrift. Also
die ist auch einfach.
Ich kann es nicht sprechen. Aber ich finde, diese Schrift, und ich habe alle Buchstaben mir 2015 mal drauf geschafft, als wir syrische Freunde neu dazu bekommen haben, so ein paar Familien. Und dann habe ich von meiner Seite aus, habe ich einfach, um denen auch mal ein bisschen was entgegenzubringen, Interesse zu zeigen, habe ich diese ganzen Buchstaben, 25, 26, 27, habe ich schreiben gelernt. Und es hat sowas total Entspannendes, weil so viele Schwünge da drin sind. Ich finde es grafisch, optisch, das ist so wahnsinnig schön, oder?
Absolut, definitiv.
Ja. Also,
ja, so wie Chinesisch ja auch. Und also ich finde da, unsere westliche Schrift ist so ein bisschen sehr nüchtern. Ne? Also hat nicht so dieses Anmutige häufig vom Optischen her.
Ja.
Genau, und das Alphabet ist ja am einfachsten auch, es ist ja nicht wie Chinesisch, dass man Zeichen lernt, sondern es gibt dieses Alphabet, man kann das lernen, das kriegt man relativ schnell drauf.
Ja.
Das Komplizierte ist einerseits sicherlich die Grammatik und dass es so viele verschiedene Dialekte gibt.
Richtig, genau.
So, und man sich schon so, also sowieso Dialekt und Hocharabisch lernen muss, das geht gar nicht und man muss sich auch entscheiden, welchen Dialekt lerne ich. Also man legt sich dann auch so ein bisschen für eine Ecke fest.
Und das, was man im Lehrbuch lernt, das spricht kein Mensch.
Das spricht kein
Nirgendwo.
Mensch.
Was frustrierend ist, finde ich.
Ja, ich glaube, es ist nochmal frustrierender. Ich habe ja wirklich Learning by Doing es gelernt.
Ja.
Und das war vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich glaube, andersrum ist es sehr frustrierend, wenn man jahrelang an der Uni Hocharabisch lernt und dann fährt man irgendwie dahin und dann wird man bestenfalls ausgelacht, weil die denken, was spricht der denn hier komisch? Ja, also weil es keiner spricht.
Es gibt dann ja auch diese Laute, die wir kaum aussprechen können, genauso wie wir auch Laute haben, die vielleicht die Syrer nicht aussprechen können und die Iraker in meinem Fall, wo wir uns einfach wundern, warum können die kein Ü aussprechen?
Also,
die können kein Ü aussprechen, wie Mütter. Es geht nicht. Also sie kriegen es nicht hin. Sie können kein Ü. Für uns erscheint es total absurd, weil Ü. Aber die haben wiederum Laute, die sie uns vormachen und ich mache es nach und sie, nein, so. Ja, das ist so ein Laut, der ganz hinten.
Also der Kamellaut, der sogenannte.
Heißt der so? Ja, das weiß ich nicht. So, ja. Aber der ist ganz hinten im Hals und man macht es so. nach und die immer, nein, Christian, das ist so. Und nicht nur, ja, aber es ist doch, nein, es ist. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Aber welche Laute haben dich in den Wahnsinn getrieben? Gibt es irgendetwas, mit dem du Schwierigkeiten hattest?
Naja gut, diese Laute muss man irgendwie lernen, wobei ich auch da später gehört habe, wenn man so mit so 18, 19, da bilden sich diese Muskeln auch noch aus. Also angeblich spreche ich das ganz gut alles aus und das funktioniert auch. Aber klar, also wenn man das vorher nicht gelernt hat, muss man es lernen und dann ist es eine Anstrengung.
Ja. Aber es geht wirklich ganz weit zurück in den Hals, ne? Welches Wort zum Beispiel?
Arabi.
Harabi.
Arabi.
Arabi. Ach, Arabi.
Ja, und dann gibt es ja noch den Kaf-Laut.
Genau.
Kahwa.
Das ist mit
Das war's, ja?
Oder? Das war's, glaube ich.
Okay. Also Kahira. Kairo.
Kahira.
Kahira.
Du bist schon genau wie die.
Ja, wie die. Oh
Gott. Wie die, die mich gequält haben.
Oh Gott.
Also, du hast geschrieben.
Kleopatras Grab.
Es gibt eine Leiche. Wir haben einen Archäologen aus Frankreich da, der auf der Suche ist nach Kleopatras Grab. Es gibt einen Geheimbund, der kein Interesse daran hat, der das lieber als Mysterium bewahren möchte, das Ganze. Aber offensichtlich kommt dieser französische Archäologe dem Ganzen schon ganz nah auf die Spur.
Ja,
gefährlich nah auf die Spur. Das ist ein bisschen dieses Setting. Was hast du ganz konkret recherchiert nochmal bewusst für dieses Buch? Wenn überhaupt. Wenn du dir überhaupt so viel Mühe gegeben hast.
Auf verschiedenen Ebenen. Also
Mühe haben ich wollte dich nur provozieren. Gegeben. Alte Technik.
Das eine ist ja nochmal genau Jahreszahlen, Städten. Also wenn ich über die historische Figur referiere, weil es gibt ja auch Hintergrundinformationen. Wie war das mit Kleopatra? Wen hat sie wo getroffen? Was ist da genau passiert? Dass das alles stimmen muss. Also grob hat man das oder hatte ich das irgendwie schon so vorliegen, aber das muss man natürlich nochmal alles detaillierter sich anlesen, auch wenn ich Literatur zitiere aus Shakespeare oder irgendwelche Gemälde, Kunstwerke, wo das eine Rolle spielt. Das habe ich alles vor Augen, aber natürlich muss man sich das nochmal genau und gezielt daraufhin anschauen.
Ja. Warst du vor Ort nochmal?
Ich kenne Alexandria sehr gut. Also es spielt ja in Alexandria, weil das der Ort war, wo Königin Kleopatra gewirkt hat, gelebt.
Und damals war es auch schon wahnsinnig multikulturell, oder?
Alexandria war eine Urstadt der Diversität, wenn man so nennen möchte, von den Griechen unter Alexander dem Großen gegründet. Ein Ort, der damals also im Zentrum der damaligen Welt lag, mit Afrika, mit dem Nahen Osten, mit Europa, dem hellenistischen, also letztlich der hellenistischen Welt. Europa gab es als solches ja gar nicht. Und da genau im Zentrum der Handelswege, des Austausches, auch die berühmte Bibliothek von Alexandria ist entstanden, um das Wissen, was da durchzog, zu bündeln an einem Ort. Also eine sehr moderne Stadt, wahrscheinlich die größte der damaligen Welt zu dem Zeitpunkt, als Kleopatra lebte. Und auch heute noch für mich, wir haben vorhin über magische Orte gesprochen, auch einer der besonders magischen Orte in Ägypten, weil sie eben so anders ist. Ne? Sehr europäisch anmutend geprägt, aber trotzdem mit diesem arabischen Flair. Also es hat auch heute so einen Schmelztiegelcharakter, sehr christlich geprägt mit großen Klöstern und Kirchen. Es gibt keinen offiziellen Zensus, aber man geht davon aus, dass so 30% der Einwohner auch christlichen Glaubens ist. Das ist sehr, sehr viel für einen Ort im Nahen Osten. Gleichzeitig natürlich ein muslimisches Land. Also hier müssen diese Religionen irgendwie noch mehr lernen oder können sie auch miteinander auszukommen. Also und das alles, sowohl die Historie, die Vergangenheit, habe ich versucht einzufangen, diesen speziellen Ort zu erklären, als auch, was er heute für mich bedeutet und was ihn ausmacht.
Also mit Marktplatz, viele Sklaven damals. Sah das Leben so aus? Hat man Sklaven in den Straßen auf den Plätzen gesehen?
Die wird es gegeben haben, aber für mich spielte eher dieser Aspekt, der sicherlich auch nur ein Teilausschnitt ist, was ich gerade gesagt habe, also dieses Zentrum einer Wissenskultur. Also das bedeutet für mich das antike Alexandria. Das war auch neu, so dieser Anspruch, dass man was auch archivieren möchte, erhalten möchte. Ja. Das ist auch, also Museion wurde ja auch die Bibliothek genannt damals, was neuer Gedanke war. Also über Geschichte und Historie und auch Zeitgeschehen zu reflektieren, es zu analysieren und zu erhalten und zu erfassen. Das ist etwas, was erst in diesem, das hat es davor in dieser Weise nicht gegeben.
Was wissen wir von dieser Bibliothek heute noch? Was ist davon übrig? Ist da, gibt es, es gibt
gar
etwas.
Nichts.
Es gibt wirklich 0,0 davon, aber wir wissen, es gab diese.
Es gab sie, das weiß man.
Woher? Nur von den Schriften?
Genau, weil sie verschiedentlich erwähnt wurde und auch aus ganz unterschiedlichen Quellen, die sich jetzt nicht irgendwie gegenseitig zitieren oder aufeinander berufen, sondern also das gilt als unstrittig. Aber man weiß gar nicht, wo sie lag. War es ein Gebäude? Waren das verschiedene Standorte? Was man aber inzwischen sicher sagen kann, es gibt ja diese Vorstellung, sie ist in einer Nacht niedergebrannt und möglicherweise auch, als Kleopatra lebte, da kamen die Römer, haben Alexandria belagert und im Zuge dessen sei die Bibliothek abgebrannt. Und da weiß man heute mit großer Sicherheit, dass es Blödsinn. Sie ist nicht in einem Brand untergegangen, sondern über Jahrhunderte sukzessive hat sie an Bedeutung verloren. Sie wurde ausgeraubt, Sachen sind verschwunden, Gebäude sind, Teile sind irgendwie eingestürzt. Also sie hat einfach an Bedeutung, an Wirkkraft verloren und ist irgendwann einfach, hat sich aufgelöst. So. Manche dieser Inhalt dieses Wissens ist dann zum Beispiel auch nach Konstantinopel weitergekommen und hat darüber dann letztlich, als die Osmanen dann Konstantinopel einnahmen, den Weg nach Europa gefunden. Aber Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass das nur 1% des ursprünglichen Wissens der Antike ist, was auf diesem Wege uns erhalten geblieben ist.
Das ist quasi nichts.
Das ist nichts.
Aber wir fabrizieren die tollsten Szenarien einfach in diese Zeit, in die Antike und wissen eigentlich gar nichts.
Wir glauben eigentlich alles zu wissen, aber was ist, wenn Geschichte auch anders war?
1% ist wenig.
1% ist sehr wenig und auch bei Kleopatra selbst, es gibt Dinge, da kann man mit großer Sicherheit davon ausgehen, dass wir es wissen, aber vieles auch nicht.
Die war nicht so hübsch, wie wir dachten. Also man hat ja irgendwie auf einer Münze, hat man sie gesehen, hat gesagt, die war ja gar nicht so hübsch.
Nee, oder ich war jetzt in Berlin im Alten Museum, da gibt es ja auch eine der wenigen, ganz wenigen Darstellungen. Da sieht sie jetzt nicht so, wie sagt man das jetzt, nicht frauenfeindlich, da sieht sie besser aus als auf der Münze.
Ja, aber das ist ja auch Kunst, aber Kunst darf das ja auch.
Nee, das sollte schon originalgetreue Nachbildung original sein. Also in dem... Also auf der Münze, das weiß man nicht.
Die Büste
soll einigermaßen originalgetreu sein.
Und die war ja hübsch.
Und die war eigentlich ganz hübsch, ja, eben. Also insofern, auch da weiß man es nicht.
Und sag mal, dieses Grab, man sucht seit jeher dieses Grab. Und ich weiß, es gab vor 2 Jahren, hat irgendjemand mal einen Tunnel entdeckt. Man glaubte, diesem Mysterium etwas näher gekommen zu sein. Bis heute ist aber nichts passiert.
Ja, so ist es. Also, es ist eine Archäologin, die in dem Tempel Tapusiris Magna vor den Toren Alexandrias einen Tunnel entdeckt hat, der bisher unbekannt war und aufgrund verschiedener Hinweise jetzt dann deutete, dass sie sagt, da könnte jetzt das Grab in der Nähe sein. Was man glaubt zu wissen aus den Überlieferungen, was den Todesort, das Begräbnis und so weiter angeht, dass es sich in einem Isis-Tempel abgespielt hat. So, und Tapusiris Magna ist ein großer Isis-Tempel. Aber es kann natürlich auch ein anderer, wenn es denn stimmt, ein anderer Isis-Tempel gewesen sein, wo sie dann zur Ruhe gebettet wurde. Und man weiß nicht von jedem Isis-Tempel, den es gegeben hat, wo
was genau ist ein Isis-Tempel?
Die Isis war eine der bedeutendsten Göttinnen dieser Zeit.
Wofür war die zuständig?
Isis tauchte in dieser Zeit Kleopatras in verschiedenen Kontexten auf. Also sie war die Lebensspenderin, sie war aber auch zum Beispiel Glücksgöttin für Glücksbringerin für Leute, die zur See gefahren sind. Sie hat die Kranken wieder gesund gemacht, sie hat die Toten zum Leben erweckt. Also sie war nah dran, so eine Übergöttin zu sein. Also auf jeden Fall so die wirkmächtigste Gottheit jener Zeit, die in verschiedenen Lebensbereichen jeweils angebetet wurde. Also eine weibliche Göttin ist ja auch interessant, ne? Also dass das Weibliche in dieser göttlichen Hierarchie ganz weit oben stand. Und da schließt sich der Bogen wieder auch ein bisschen zum Buch, auch wenn ich da nicht so viel vorwegnehmen will. Also Kleopatra inszenierte sich ja als Wiedergeburt oder als Inkarnation der Göttin Isis, brachte den Isis-Kult auch mit nach Europa, sie ist dann ja nach Rom gekommen, hat da eine Zeit lang gewirkt und hat den ersten Isis-Tempel dort mit errichtet. Später hat sich der Isis-Kult ausgebreitet bis nach Deutschland, war teilweise in so einer Konkurrenzsituation zum Christentum, was sich fast zeitgleich ausgebreitet hat. Also eine Entwicklung, die ganz lange parallel ging, die auch ähnlich einflussreich und mächtig waren, auch gegenseitig inspiriert haben. Man geht zum Beispiel, da geht man nicht von aus, das hält man inzwischen für gesichert wissenschaftlich, dass die Madonnendarstellung, die wir in Kirchen kennen, wenn wir sie anschauen, sehen wir gar nicht jetzt irgendwie die Madonna an sich, sondern das ist Kleopatra, die nämlich in dieser Darstellung, das ist eine altägyptische Isis-Darstellung gewesen, die Mutter mit dem Kind, die dem Kind die Brust gibt. Und das gibt es aus einer Zeit vor dem Christentum in Ägypten ganz, ganz häufig, ganz regelmäßig. Kleopatra hat sich auch so inszeniert als Isis und als das Christentum gleichzeitig auf dem Vormarsch war. Und es war in Ägypten einer der ersten Staaten, wo das Christentum sehr schnell verbreitet hat, wurden bestimmte Dinge adaptiert. Zum Beispiel diese Isis-Darstellung hat sich dann aber gewandelt als Darstellung der Madonna.
Ja, die Kleopatra. Man wird sie vielleicht nie finden.
Man wird sie
aber es
nie
gab
finden.
Sie. Hat sie in Milch gebadet?
Das
gell, sagt man doch von ihr, oder?
Ja, sagt dass die Werbung vor allem wird. Von ihr, dass sie in irgendwelchen aufwendigen Bädern sich den ganzen Tag aufgehalten
mit
hat.
Also aber mit Honig und Milch. Ja, möglich ist ja alles.
Möglich
aber
ist alles, wenn es hilft.
Aber interessant, dieser Geheimbund, von dem du
den
sprichst.
Den gab es auch.
Den gab es, ja. Auch in Wirklichkeit. Was hat der gemacht, der Geheimbund? Was weiß man über den echten Geheimbund?
Der Geheimbund, der in dem Buch eine Rolle spielt, heißt Krater Repor. Wie gesagt, den hat es tatsächlich gegeben, von deutschen Freimaurern im 18. Jahrhundert ins Leben gerufen.
Da blicke ich bis heute nicht. Immer wieder beschäftigt man sich mit den Freimaurern und in der Zauberflöte tauchen die Freimaurer auf und so weiter. Und drei Wochen später habe ich es wieder vergessen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis der Freimaurer. Was die denn wirklich genau gemacht haben?
Naja, was heißt, was die wirklich genau gemacht haben? Also letztlich diese.
Oder war das nur Vitamin B untereinander zuschustern?
Naja, was wollen diese Geheimbünde? Sie nehmen alle für sich in Anspruch, dass sie ein einzigartiges, ein Geheimwissen haben, ein Spezialwissen, was sie unter sich behalten und teilen, ja. Und was letztlich so eine Erklärung für ein letztes Mysterium ist oder dass es ein letztes Mysterium, ein göttliches gibt. So, das ist bei diesen, muss ja schon sagen, christlich inspirierten Geheimbünden, ist das etwas, was sie teilen. Und das ist bei Krater Repor auch so gewesen. Hat heute keiner mehr von, oder hat keiner so wirklich auf dem Schirm. Damals hat insbesondere ein Buch, Krater Repor oder die Einweihung in die altägyptischen Mysterien, hohe Wellen geschlagen in Europa. Es galt als eines der ersten, als ein wahrer Bestseller jener Zeit und hat diese Ägyptomanie, die es dann ja in vielen Ländern gegeben hat, mit ausgelöst. Und auch da wird das, weil du gerade so gefragt hast, es wird gar nicht so wirklich aufgelöst. Was ist denn das letzte Mysterium, was dieser Geheimbund zu schützen versucht?
Ja, genau.
Das ist bei vielen dieser Bünde ja, also vielleicht ist es das gerade ja die Natur dessen. Man will es ja nicht mitteilen, also sagt man nicht, was ist denn das Mysterium? Also auch da wird es nicht aufgelöst in diesen Heftchen. Es geht mehr so um die Riten, um verschiedene Grade, die man erklimmen kann, dass man dann mehr erfährt von dem, worum es vielleicht gehen könnte. Aber es hat eben diesen Charakter der Bruderschaft, wobei in meinem Buch gibt es auch Frauen, die da mitwirken. Und ich erkläre das Mysterium am Ende fiktional. Das ist dann nicht mehr das, was historisch verbrieft ist. Aber ja, diese Leute hat es gegeben, die dann da mit Beschwörungsformeln und irgendwelchen Initiationsriten gedacht haben, sie bewahren hier ein altägyptisches Mysterium.
Jetzt wäre es doch schön, wenn Kleopatras Grab, dein Krimi, sogar ins Arabische übersetzt würde. Schließlich warst du dort mal ein Fernsehmoderator. Auf der anderen Seite hat mich sehr überrascht, meine syrischen Freunde, die lesen alle keine Bücher.
Ja.
Und die kennen quasi so wie ein Kriminalroman, das kennen die eigentlich nicht. Ich glaube, Filme und so gucken sie auch, aber hast du es auch natürlich so...
Ja, deswegen guckte ich auch gerade so, der Gedanke würde mir nicht kommen, weil...
Es gibt es, Belletristik ist da gar nicht groß, ne?
Nee, ist es wirklich nicht.
Obwohl doch eigentlich die Tradition des Geschichtenserzählens da ausgeprägt
erzählen.
Ist ohne Ende.
Geschichten
eben, erzählen, aber eben nicht lesen.
Ich setze mich hier mit einem Buch und lese das. Das machst du mit dem Koran. Das
ist eine typische westliche Isolationsgeschichte, oder? Wir Westlichen, wir machen das alleine.
Ich weiß gar nicht, wie das in China ist.
Ja.
Oder, na gut, afrikanische Kultur ist, glaube ich, auch eher mündlich häufig und nicht so sehr jetzt über, ich setze mich hin und lese ein Buch. Also wäre jetzt mein Bild.
Aber für uns unvorstellbar, oder? Dass man nicht gemütlich mal 8 Stunden im Zug fährt und einfach 8 Stunden ein Buch liest.
Ja, das, ja.
Da gucken die 8 Stunden aus dem Fenster dann teilweise.
Da ruft man die gesamte Familie an. Also das ist, nein, das meine ich gar nicht, aber es ist so.
Im
also,
ICE, ja, im Ruheabteil.
Ja, versuch mal, in Ägypten im Ruheabteil, also... Das ist ja, nein, aber das ist einfach so Kult, das sage ich gar nicht, das sind kulturelle Unterschiede. Ohne dass es eine besser als das andere ist.
Überhaupt gar nicht. Nee,
genau,
gar
es ist einfach,
tun.
Man füllt Zeit anders. Dann wird halt geredet, dann ruft man jemanden an. Also auch was zu arbeiten dabei ist. Da würde man eher mit allen sprechen, die einem so einfallen.
Lesen ist auch mit Arbeit verbunden. Lesen tut man in der Schule, gewisse Dinge, aber es bringt nicht unbedingt Spaß. Man liest einfach nicht zum Vergnügen, zum Beispiel im Irak. Das haben mir meine irakischen Freunde gesagt, so aus der Schule.
Also das war so die Begründung dafür?
Ja, die wollen nicht lesen, weil die haben keinen Bezug zum Lesen. Weil sie sagen, lesen mussten wir in der Schule. Und da mussten sie langweiliges Zeug natürlich lesen.
Mhm.
Also,
ja, es ist eine interessante Frage. Aber es
keine
ist,
Geschichten.
Es ist in der Tat, dass Bücher so nicht funktionieren in der arabischen Welt. Ja.
Du hast wirklich ganz viele Teile dieser arabischen Welt kennengelernt. Du hast für die Deutsche Welle gearbeitet in Dubai. Du hast die Flüchtlingskatastrophe damals mitbekommen. Du hast das dokumentiert. Was hat es in dir verändert, das so hautnah zu erleben?
Denn was jetzt genau?
Die Flüchtlingskatastrophe. Also. Und wir reden natürlich auch von Ländern wie Somalia. Auch dort hast du Berichte gemacht. Du hast die Hungerkatastrophe natürlich direkt miterlebt. Was hat es für dich persönlich verändert?
Also diese Reisen gerade durch Nordafrika, Nordostafrika, so Somalia, Äthiopien, Eritrea und so weiter, das waren schon ganz besondere und sehr prägende Reisen, weil sie mir sehr vor Augen geführt haben, wie wenig selbstverständlich Zivilisation und Dinge, die wir für gegeben achten, letztlich sind, dass es sowas gibt wie Schulen, dass es sowas gibt wie Gesundheitsversorgung, dass ein Arzt da ist, dass man nicht auf offener Straße überfallen wird, wie das in manchen Ländern ja wirklich der Fall ist. Also es hat mir sehr viel Demut gegeben für das, was es bei uns so gibt, das definitiv.
Ja, für uns ist es alles selbstverständlich.
Ja.
Ja,
und das ist es nicht. Also dieses andere Extrem des menschlichen Daseins da zu erfahren, das war, also bereichernd ist in dem Kontext irgendwie ein schwieriges Wort, weil es in der Tat sehr viele schwierige und auch, schon heftige Eindrücke so gegeben hat. Also wenn ich dann irgendwelchen, Kliniken kann man es gar nicht nennen, da irgendwo im Chat in so einem Operationssaal gedreht habe, der also unklimatisiert bei 30 Grad, da war noch warmes Blut und so ein Arzt in so einer Schürze, also das sollst du es irgendwie filmen und die Leute nebenan schreien, weil es da irgendwie kein Betäubungsmittel oder keine Medikamente gibt. Also das war schon schrecklich. Oder als ich da in Somalia war, wurde ich da abgeholt von Leuten, die ich vorher kontaktiert habe. Die fahren mich zum Hotel und sagten, ich soll schnell reingehen. Vor ein paar Wochen wurde jemand angeschossen draußen auf den Stufen zum Hotel. Dieses Hotel klingt auch so groß. Baracken waren das. Das Dach war auch undicht, also mit schlimmem Ungeziefer. Und dann bin ich morgens zum Frühstück. Also, wie gesagt, das klingt alles anders, als es war. Also, Raum mit ein bisschen, mit so einem Tisch und Plastikstühlen. Und dann haben die mir morgens dann Teller hingestellt und da war gegrilltes Herz und gegrillte Nieren drauf.
Okay, gegrilltes Herz, gegrillte Nieren, ja.
Und ich guckte wirklich...
Leber sind wir ja noch gewohnt.
Ja, vielleicht war das, also ich weiß nicht mehr, aber Herz vor allem.
Ja.
Das.
Ja.
Und ich guckte da also fassungslos drauf und dieser Mensch, der mich da begleitet hat oder der mich da auch in Empfang genommen hat, der sagte das und war so vollkommen konsterniert. Sagt er, ja, wir haben hier, also es gibt kein Brot. Und dann habe ich, aber wieso denn Herz und so? Und dann sagt er, ja, guck dir die Tiere hier an. Da ist kein Fleisch dran.
Stimmt, die sind abgemagert, bis auf die Knochen letztendlich.
Genau, da war kein Fleisch dran. Aber die hatten alle
noch
Organe, ja. Mhm. Und also, das war so wirklich ein. Aber ich hatte ja vorher mit dem Kontakt, dann sagt er, deswegen habe ich dir gesagt, wenn du was zu essen haben willst, bring es mit. Das hatte die mir am Abend vor dem Abflug
wo
in
sind
Dubai.
In Somalia?
Das war in Somalia
gerade? Ja.
Und das war nur, irgendwie die Mail kam raus und der hatte mir das am Abend vor dem Abflug, ich bin mit einer abenteuerlichen Fluggesellschaft da irgendwie hingekommen, will ich heute auch nicht mehr einsteigen. Also ich war da viel abenteuerlustiger. Und der hatte mir nur gesagt, genau, also wenn du was essen willst, nimm es mit. Und da habe ich abends vorher noch den gesamten Koffer fast ausgeräumt und nur Nüsse, Knäcke, also alles, was auch eine Woche hält, weil es gab nur einen Flug die Woche. Ich musste auch eine Woche da bleiben. Hatte ich also Öl, also nur Dinge da reingepackt, die auch...
Öl zum Kochen oder
nein,
zum Trinken?
Nein, also ja, alles, was Kalorien bietet, aber ja, auch hält. Also ich konnte jetzt keine Lebensmittel, Milch oder sowas, so. Genau, viel Knäckebrot, viel Müsli-Riegel und sowas. Und da habe ich ja Gott sei Dank. Gott
okay.
sei Dank, weil es gab wirklich fast nichts zu essen. Ja.
Dieser Flug, hast du gesagt, der war so abenteuerlich, würdest du nicht mehr machen?
Dalu Airlines.
Dalu?
Ich weiß gar nicht, ob es hier noch gibt. Dschibutische Airline.
Okay, was war damit? Hat es geruckelt oder was?
Ja, ich glaube, dieses Flugzeug war einfach, es war eine Boeing 707, weiß ich noch, ja. Also,
oho.
Ja, also die sind ja schon richtig alt, in den 60er Jahren.
Ja.
Glaube ich, gebaut.
Ja, heißt aber nicht, dass sie nicht mehr fliegen dann, also streng genommen, ne, aber...
Ja, ich weiß nicht, ob sie die zur Lufthansa nach Frankfurt geschickt haben zur Wartung. Also das ist ja dann der springende Punkt. Ich würde mal vermuten, nein. Also es sah schon sehr robust und worn, wie man auf Englisch sagen würde. Also so ein bisschen müde.
Bisschen abgenutzt schon.
Bisschen abgenutzt aus.
Müdes Material.
Ja, also würde ich heute nicht mehr. Nee.
Okay, aber das waren dann harte Trips.
Ja, das war es definitiv. Ja.
Schläft man danach schlechter? Oder nimmt man es halt so? Ich meine, als Journalist, als Nachrichtenmann bist du ja auch einiges gewohnt. Du wusstest ja auch, was dich erwartet. So ist es nicht. Erwischt es einen dann trotzdem nochmal kalt, wenn man mittendrin ist?
Ja, also auch da, es ist ja eine andere Lebensphase. Also heute würde ich eben aus verschiedenen Gründen, auch wenn man Familie hat und ich habe es ja nun auch gesehen, das würde ich, glaube ich, wirklich sagen, nee, ich muss jetzt nicht nochmal nach Somalia. Ich fand es damals wirklich interessant. Mhm. Also es hat mich ja auch keiner gezwungen. Also gerade bei Somalia, ja, da hat mich ja niemand hingeschickt und mich dazu verpflichtet. Das war ja meine freie Entscheidung, auch bei Tschad und bei Äthiopien. Mich hat es sehr interessiert, wie das, ja, wie so diese Lebensrealität auch ist und sein kann. Also ich habe auch andere Geschichten gemacht, ne? Also auch in den Golfstaaten,
ja,
und auch nicht nur Krieg und Verzweiflung und Verderben, sondern also das war schon eine ganze Bandbreite, auch kulturelle Themen, auch Erfolgsgeschichten und so weiter, aber das zählte eben auch dazu. Ja, ach, da gab es aber, nein, auch so andere Dinge und ja, ich will nicht immer schlecht über das Essen reden. Also in Somalia war das Essen so eine Herausforderung. Es gab auch Essensüberraschungen im Übrigen, ja. Als ich in Mauretanien war,
was kommt
so anekdotisch.
Jetzt?
Nein. Also,
du machst gerade ganz große Augen. Irgendwas kommt jetzt.
Ja, also weil man da auch manchmal dann so wirklich so anders überrascht wird. Da waren überall so, also ganz trocken, da regnet es ja auch nie. Die hatten so eine Art Bassins links und rechts von den Straßen in der Hauptstadt. Und da war offenbar, ich habe dann irgendwann mal gefragt, was ist denn das? Da schwamm irgendwas drin. Das war Salzlake und da wurde unter offenem Himmel so aufgefächerter Fisch drin. Der lag da und der so stank auch fürchterlich, sah auch gruselig aus. Ich dachte immer, du meine Güte, ja. Und dann war ich irgendwann eingeladen zum Essen. Und was gab's?
Ja, genau.
Diesen Fisch, ja. Ich dachte, du meine Güte, ja. Jetzt,
hast du gegessen?
Sah wirklich übel aus. Ja, mit Reis und ein bisschen der Pasta. Und ich dachte, jetzt kommst du nicht drum herum. Augen zu und durch. Dschungelcamp ist nichts dagegen.
Aber gebraten, der Fisch?
Nee, der das ist dann eben nur da. Okay, wie nennt man das denn, wenn der in so einer Salzlake 3 Wochen unter offenem Himmel vor sich hin
Ja, also
fermentiert oder so.
Ja, ja, fermentiert, das klingt genau nach Süßströmming.
Ja, so,
das, was das die Skandinavier die in Dosen abfüllen, was einfach so bestialisch stinkt.
Ja, genau.
Und auch Explosionsgefahr in sich birgt.
Ja, aber da war es ja offen. Und dann biss ich da rein, es hat geschmeckt.
Ach, wirklich?
Fantastisch. Fantastisch. Ja, also ich weiß nicht, man muss auch mit den Händen essen und da, also mit der Erwartung schlimmster Dinge, mir das in den Mund schob. Und Djibouti. Und ich habe dann gelernt, also Mauretanien grenzt ja an Senegal und dass das im Senegal aber auch so eine Art Nationalgericht ist. Also das teilt sich Mauretanien mit Senegal. Heißt übersetzt Reis und Fisch. Und das ist dieser teilfermentierte Fisch, wie man es nennen möchte, mit Reis. Wahnsinn. Wahnsinn. Also denke ich heute noch dran. Man kriegt es aber in Deutschland nicht. Also da muss man wahrscheinlich in den Senegal fahren. Das war, also man weiß nie, wie es ist. Es kann auch gruselig aussehen. Vielleicht. Also bei dem Herz war ich nicht, da habe ich nicht reingebissen. Da habe ich gesagt, nee, sorry. Also muss jetzt nicht sein. Aber nur weil es gruselig aussieht, kann es trotzdem gut schmecken, habe ich da gelernt.
Ja, zu Hause heute Abend kommt was auf den Tisch?
Djibouti.
Was ist denn Djibouti?
Djibouti hieß es ja.
Ja,
ja. Nee, aber mal gucken.
Gibt es ein gutes Rezept für zu Hause?
3 Wochen nein. Salzlake im Sommer auf der Terrasse stehen lassen. Die Nachbarn bedanken sich.
Bist du jemals krank geworden?
Nein.
Oder ist dir auch etwas Gefährliches passiert während deiner Zeit? Weil du gesagt hast, es ist selbstverständlich bei uns, dass man vielleicht nicht überfallen wird auf der Straße. Ich bin mal in New York auf der Straße überfallen worden, so ist es nicht.
Gibt's auch.
Es war 1982. Wie war es bei dir? Bist du immer gut durchgekommen?
Tatsächlich ja.
Okay.
Nee, ich habe auch gleich so entschieden Nein gesagt, weil ich das bis heute als erstaunlich betrachte. Also auch weil ich ja eben da auch andere abenteuerliche Sachen, also so ein Hammel, der wirklich nicht gut aussah, oder auch das Mensch, jetzt muss es dich eigentlich erwischen. Ja. Ich habe also nicht ein einziges Mal irgendeine Form von Magenproblem gehabt, auch sonst nicht. Also da habe ich wirklich Glück gehabt.
Alles richtig gemacht.
Ja, nee, aber da bin ich auch nicht empfindlich, habe ich immer wieder festgestellt. Auch in Syrien und so, ja. Irgendwie das kriege ich alles gut hin. Ja, das Einzige, es gab mal eine Notlandung.
Ach, wirklich?
Ja, nicht mit Dalu Airline, aber auf dem Weg von N'Djamena im Tschad nach Abéché an der Grenze zum Sudan mit Airlink Africa oder so hießen die für die UN auch so Contract Flights, also die waren beauftragt von der UN für so Flüge wo auch so Mitarbeiter geflogen sind und es war auf dem Rückweg von Abéché nach N'Djamena, auch so eine ganz alte Maschine, die hob schon so ein bisschen langsam ab und auf einmal macht's Peng. Also gab einen lauten Knall und die fing fürchterlich an zu schlingern.
Ein Triebwerk geplatzt.
Nee, irgendwie
explodiert.
Luft, wie heißt das hier, der Kabinendruck hat schnell, ist irgendwie schnell entwichen.
Es gab immer einen Kabinendruck.
Bis zu einem bestimmten Punkt, dann gab es ihn nicht mehr und da mussten wir auch schnell runter. Es hat alles geklappt, aber da dachte ich schon, und wir waren nur 4 Leute oder so in der Maschine, es war fast leer und auf der anderen Seite saß eine Französin, die hatte so Angst, das werde ich nie, nicht vergessen. Also die wollte auch nicht, dann mussten wir ja noch weiterfliegen, wir mussten ja trotzdem irgendwie, die wollte nicht mehr einsteigen. Und,
aber ist sie?
Die haben mir dann eine Pille gegeben.
Okay.
Und dann wurde sie sehr ruhig.
Okay. Konstantin, es geht gleich zur Tagesschau, ne? Du hast heute Abend.
Achso, ja, wie spät haben wir? Ist denn gleich die Stunde 5? Schon rum?
Ja.
Ach, ist schon.
Ein paar Minuten haben wir noch. Aber du hast gleich noch Tagesschau sogar direkt, die 20 Uhr.
Genau, dann noch Tagesthemen. Dann lege ich mich für 4 Stunden hin und dann habe ich Frühdienst.
Das ist eine brutale Schicht eigentlich.
Ja, es ist blöd, ja, muss man wirklich sagen.
Aber muss man durch. Kann man nicht jemand anderes nehmen, der dann einfach regelmäßig morgens zum Beispiel die Frühschicht nimmt, weil es vielleicht etwas organischer sich anfühlt für die Person? Nein, muss jeder, weil in die Frühschicht muss jeder.
Da musst du mal die Dienstplanerin interviewen. Die kann da vielleicht Einblicke in die Mysterien des Dienstplans gewähren.
Wir haben heute über Mysterien geredet. Aber du übernachtest dann auch wirklich auf dem Gelände vom NDR.
In dem Fall, ich habe einen Schlafsack
da. Aktuell. Mit Schlafsack, nicht mal im Bett.
Nee, ich habe einen Schlafsack und lege mich dann auf so eine Britsche und schlafe dann da.
Das klingt ja wie beim Militär.
Tja, ja, für das Vaterland und für die Tagesschau tut man fast alles, ja.
Wie oft denkst du, ich würde gerne bei der Tagesschau, ich würde gerne auch mal was anders machen. Ich finde zum Beispiel total schade, dass die Begrüßung immer noch ist, herzlich willkommen, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Willkommen bei der Tagesschau.
Nee, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie.
Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ja. Und ich denke mal, man könnte das Ich begrüße Sie zur Tagesschau auch weglassen, weil es das Ganze so ein bisschen steifer macht. Wenn man so sagt, guten Abend, meine Damen und Herren, und dann gleich loslegen würde, aber...
Naja, es ist natürlich auch ein USP, also ein Unique Selling Point, wie man so schön sagt. Etwas, was alle Leute sofort wiedererkennen.
Ja, der Wiedererkennungswert, ja.
Ja, also das sollte man nicht unterschätzen. Die Macht der Gewohnheit und des Bekannten. Also ich bin da auch eher Traditionalist, weil ich denke, das andere sagen alle Sendungen auch, alle anderen. Also,
na klar, ich weiß, ich könnte gar nicht sagen, was die anderen sagen, aber da ist
ja,
es mir aufgefallen.
Genau. Und das kennen alle. Das ist natürlich auch ein Wert. Ja.
Und sie lieben es ja, wie wir wissen.
In der Regel ja.
Denn die Quoten sind ja beständig. Nach wie vor. Und das ist, wie es immer war. Das ist dann auch irgendwo das Erfolgsgeheimnis.
Eben, es scheint ja zu klappen. Also wenn die Menschen es bei Guten Abend, meine Damen und Herren, abschalten würden, würden wir es merken, aber sie tun es nicht mehr.
Wie viele Heiratsanträge bekommst du als Tagesschausprecher?
Ja, schon welche.
Gell, schon?
Ja.
Also wie sind die dann formuliert? Denn sind die dann ernst gemeint? Tja, denn man hört natürlich sowas und du hast auch durchaus etwas von einem Schwiegersohn. Gibt es auch Schwiegermütter, die, potenzielle Schwiegermütter, die sich melden oder sind es die Frauen selbst?
Nee, das ist das, ja.
Und auch, Männer unter Umständen auch.
Ja, auch. Nein, aber das, was ich wirklich, also die Frage, wie ernst gemeint ist, stelle ich mir da auch regelmäßig. Vor allem, wenn Mütter ihre Töchter, also anbieten kann man gar nicht sagen, aber mit Fotos und dann über sie schreiben, meine Tochter sieht gut aus und freut sich, wenn du mal anrufst oder wer sie da was für sie. Oder so. Und ich frage mich mal, weiß das die Tochter jetzt auch? Dass da ein Foto mit Telefonnummer. Also,
eigentlich wäre es schön.
Die Idee. Also das,
eigentlich wäre es schön, wenn du, und selbst wenn es nur für Instagram wäre, wirklich mal eine dieser Frauen anrufst und sagst, deine Mutter hat mir gerade geschrieben.
Also, ja, vielleicht sagt sie auch, ja, stimmt, ja, wunderbar.
Stimmt.
Dann sehen wir uns.
Da kommst du nicht mehr so schnell raus aus der Nummer.
Ja, weiß nicht. Ja, ja. Also, aber das stimmt, genau diese Frage. Also, ist das jetzt wirklich hier, sind das Faxen oder ist das Ernst? Das frage ich mich mal schon.
Ich vermute schon, wenn jemand sich die Mühe macht, dass da ein gewisser Ernst dahinter ist.
Aber ja, es gibt ja auch Leute, die wirklich, also auch da gerne die Kombination Mutter-Tochter, die ganz häufig immer wieder bei einer Veranstaltung auftauchen. So und sich da ja, auch immer wieder vorstellen. Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil auch da, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen oder darauf hinabblicken oder so, weil
überhaupt nicht.
Es ist ja trotzdem etwas, das ja eigentlich Wahnsinn ist, dass Leute, dass sich jemand so da Mühe gibt und auch Zeit rein investiert. Also das erkenne ich in jedem Fall immer an und deswegen
total.
In der Regel reagiere ich auch irgendwie freundlich. Bei Heiratsanträgen sehe ich mich jetzt aber nicht unbedingt genötigt, eine konkrete Rückmeldung zu geben.
Dürftest du eigentlich einen Text bei der Tagesschau dir mundgerecht etwas umformulieren?
Denn ja, nicht eigenständig, aber da muss ich fragen.
Okay, dann musst du fragen, ja. Ne? Denn der Text kommt von einer Redaktion, ihr verkauft den Text vorne, da müsstest du Rücksprache halten.
Und das passiert ja aber.
Ja.
Also mein Beispiel dafür, wo ich regelmäßig gesagt habe, Mensch Leute, können wir das nicht bitte anders machen, ist, kam jetzt lange nicht, aber eine Zeit lang Trumps Amtsantritt. Das kann man,
Trumps Amtsantritt.
Ja,
nicht gut.
Nicht gut.
Trumps Amtsantritt.
Fünf Wochen nach Trumps Amtsantritt.
Leute, probiert es zu Hause.
Ja.
Trumps Amtsantritt geht eigentlich nicht.
Geht eigentlich nicht. So. Das macht man nur, wenn man es nicht lesen muss, sondern nur aufschreibt. Ja, Trumps Amtsantritt.
Trumps Amtsantritt.
Ist schon gut. Ne?
Gerade wenn man das Wort isolieren kann und mehrere Mal hintereinander, alles cool.
Aber in einem
aber
Satz.
Davor sind 3 Minuten anderer Text und dann gilt es, weißt du. Trumps Amtsantritt. Und du hast dich auch richtig versprochen? Also auch on
air? Ich habe jedes Mal, also wir lesen ja, das ist ja der, das sollte man schon tun, die Texte vor einmal laut lesen,
da merkst du das,
weil
ja.
Dann merkt man solche Dinge. Also das ist, genau, und da hat sich das bewährt. Da habe ich gesagt, können wir nicht sagen, 3 Monate nach Amtsantritt von Donald Trump, so.
Oh Gott, das
ist
oh
selbst
Gott.
Dann ist es noch irgendwie, aber dann ist es wenigstens getrennt.
Und du weißt, du bist für die Ewigkeit im Netz. Du wirst immer wieder darauf angesprochen, Trumps Amtsantritt, du wirst immer wieder darauf angesprochen, ein Leben lang.
Ach ja.
Okay, du siehst es entspannt. Naja, gibt schon einen kleinen Druck, oder? Bei der 20-Uhr-Tagesschau, die heilige Kuh.
Ja, es sollte jetzt nicht total verunglücken, das ist schon so.
Ja, aber man kann es auch mit Humor sehen und
ja,
geht auch.
Ich hätte mich die ganze Zeit maximal verkrampft irgendwie.
Hey, Dagmar Berghoff ist ja auch gut
alle
gefahren mit
Sie.
Dem WC-Turnier,
ja,
WC-Turnier. WCT-Turnier. WCT war das? Nee, es war damals das Tennisturnier.
Ja, genau, das heißt aber WCT. Nee, WTC.
WTC-Turnier.
Also dann WC.
Das WC-Turnier. Ja, ist ja herrlich. Also ich meine, wir freuen uns ja natürlich auch da alle drüber, von daher. Also und nicht vergessen nachher, wenn du wieder bist, es gibt neue Sicherheitsbestimmungen bei euch, wie ich bei dir bei Instagram gelesen habe, Hose zu.
Also aber schon lange her.
Ach wirklich?
Ja.
Ah, ich habe mir gestern nochmal rübergeguckt, das war ganz oben, Hose zu.
Bei was?
Bei deinem Instagram-Account.
Nein.
Ja klar, das war ganz oben, habe ich gesehen, sonst wäre ich da ja gar nicht drauf gekommen. Witzig, ne? Jetzt guckst du gerade nach. Ja, guck mal.
Nee,
aber wie da kommt hast du, das?
Da musst du was.
Also ich habe gestern noch mal geguckt, was machst du gerade, außer Klavier spielen? Was machst du gerade noch? Und ich wäre ja sonst nicht darauf gekommen. Ja, keine Ahnung.
Aber es gibt ja verschiedene Einstellungen. Vielleicht hast
möglicherweise. Ich fand es nur ganz interessant, weil ich bin ein Kandidat dafür.
Nein,
ich bräuchte das. Obwohl man sieht ja deine Hose eigentlich nie.
Ja, doch in der Seiteneinstellung. Aber es gibt tatsächlich, ich habe da nochmal geschaut, weil ich dachte, Mensch, also eigentlich, der Reißverschluss war tatsächlich kaputt. Also das war jetzt, also er rutschte, der war locker und ging tatsächlich auf, so im Stehen. Das ist mir danach nochmal aufgefallen, als es mehrmals bei der Hose vorkam. Und dann hatte ich geguckt und es war wirklich etwas, was, also die Hose war hinüber letztlich.
Ah, es war sogar bei dir. Der Präzedenzfall,
ja.
Quasi. Ja, das wusste ich auch nicht. Ich habe nur das gesehen auf deinem Instagram-Account.
Ich gehe dem nochmal nach, wo das jetzt.
Was hast du als letztes auf dem Klavier gespielt? Und du spielst sehr gut. Du spielst ein Leben lang schon.
Ja, aber mit langer Unterbrechung. Ich habe ja aufgehört mit 15 und dann bis 43 gar nicht gespielt.
Das ist ganz erstaunlich, denn du wirkst wie Christian Zimmermann persönlich. Lang. So wie lang.
Ja, es war auch interessant für mich zu sehen, dass man das offenbar jetzt nicht unbedingt verlernt, sondern dass das relativ schnell wieder reaktivierbar ist. Dass das Gehirn das ganz offensichtlich sehr tief und sehr langfristig abspeichert.
Wahnsinn.
Wie Fahrradfahren. Ein Stück weit.
Ich habe zum Abschluss für dich, weil du ja Autor bist, du spielst Klavier, wir haben über Essen gesprochen. Ich habe dir ein Gedicht mitgebracht, das ich eigentlich ganz gerne von dir sogar hören würde.
Okay.
Das ist von Alfred Brendel.
Achso, ich habe von dir geschrieben. Ich dachte, du hast.
Na, um Gottes Willen. Ja. Alfred Brendel, einer der großen Pianisten dieser Zeit, der wahnsinnig lustige Gedichte schreibt. Und ja, du kannst es dir ganz kurz vorlesen.
Kannst du.
Ich finde es ein wunderschönes Klavier. Es geht um, dass man Klaviere nicht nur kochen, sondern auch räuchern kann. Hat erst kürzlich ein purer Zufall ans Licht gebracht. Also lies es dir mal ganz in Ruhe durch. Ich würde es gerne von dir hören.
Ich lese jetzt einfach prima, sonst dauert zu lange. Dass man Klavier nicht nur kochen, sondern auch räuchern kann, hat erst kürzlich ein purer Zufall ans Licht gebracht. Ein Kellerbrand im lokalen Klavierhaus förderte überraschend zutage, dass geräucherte Flügel nobler klingen als gekochte. In riesigen Kaminen hängen sie nun, die musikalischen Freudenspender, wie schwarze Schinken, bevor sie rauchgrau und würzig den Kenner zufriedenstellen, von der Gepflogenheit, Flügel je nach Geschmack und Neigung hart oder weich zu kochen, als seien sie Eier, will die Firma Bösenstein in Zukunft Abstand nehmen.
Die Nachricht des Tages.
Ja, so wunderbare Sachen, die du hast. Das ist ja.
Ja, ist lustig, ne?
Ja, sehr
Alfred
schön.
Brendel, der wahnsinnig verrückte Gedichte schreibt.
Cool.
Fiel mir gerade ein, weil ich immer so gerne in sein Gedichtband reinschaue.
Fantastisch.
Und als ich dich Klavier spielen sah, da fiel mir dieses Gedicht wieder ein und dann habe ich es schnell rausgesucht. So, dann danke dir.
Ja, danke dir. Das war ja
für
sehr
heute.
Kurzweilig.
Ja, genauso.
Ein Ritt durch die Vergangenheit.
Genauso muss es sein. 60 Minuten, die wirkten wie 15
Aber
Minuten
wirklich?
Tagesschau, wo mehr passiert, als uns eigentlich lieb ist.
Mal sehen, was heute passiert.
Ja, und die positiven Nachrichten, die bleiben mal wieder auf der Strecke. Du hast aber gerade, ich glaube, es war gegen Ende der Pandemie, hast du ja sogar ein ganzes Buch geschrieben, wie man sich sozusagen das Glück wiederholt, nachdem uns das so wahnsinnig belastet, was wir da hören, wie wir wieder ein bisschen resilient werden gegen das Ganze. Was ist geblieben aus all diesen Tipps auch, die du zusammengesammelt hast? Und mein erster Gedanke war, darüber kann man ein ganzes Buch schreiben.
Ach so,
was macht uns glücklich? Dinge, die uns glücklich machen. Was hast du beibehalten für dich?
Ja, das wird immer so, das ist ja so eine Frage, die mir da regelmäßig begegnet. Was ist so, genau, in einem Satz bitte. Und das ist eine Erkenntnis dieses Buches und der Auseinandersetzung damit, dass es das eben nicht gibt. Es gibt nicht das eine Ding,
nein,
was einen glücklich macht und was und so ein Schalter oder irgendwie
nein,
so ein...
Nein, da geht es nur um Mosaiksteine im Prinzip.
Eben,
kleine Dinge,
immer,
die uns gut tun.
Ja, und das ist natürlich auch sehr persönlich und sehr individuell, weil Glück, Resilienz, Optimismus sehr viel mit dem zu tun hat, was wir mit Dingen verbinden. Das heißt, Erfahrungen, die wir mal gemacht haben bei einer Musik, die wir gehört haben, bei einer Naturerfahrung, die wir gemacht haben. Also letztlich funktioniert das Gehirn so, dass es dann uns mit Bildern versorgt, wenn wir das Lied wieder hören, wenn wir den Geruch von frischem Gras auf einmal wieder riechen. Mhm. Und das ist aber natürlich was, was jeder für sich auch ein Stück weit erfahren und herausfinden und sich klar machen muss, was das ist.
Es sind die Erlebnisse, die glücklich machen, heißt es ja auch immer.
So
Materielles macht nicht glücklich, auch
ja,
der Porsche vor der Tür.
Da muss man das Buch lesen. Ganz so ist es. Nee, das ist zu moralisch oder zu idealistisch.
Ich sage nur so, was die Forschung sagt.
Ja, die Forschung sagt ab einem gewissen Punkt. Macht Materielles nicht mehr glücklich.
Geld, dachte ich. Ab einer gewissen Summe Geld. Aber Materielles?
Also naja, schon. Es geht ja nicht um das Geld an sich, sondern um die Frage, kann ich mir eine Wohnung leisten, kann ich mir
natürlich
Klamotten leisten und kann ich mir Essen leisten.
Ja.
So. Und wenn diese Grundbedürfnisse befriedigt sind, dann fällt der Zusammenhang zwischen Materiellem und Geld und Glück fast in sich zusammen. Aber letztlich, es geht ja nicht um den Betrag Geld, sondern dass wir damit bestimmte Grundbedürfnisse befriedigen können.
Absolut, absolut. Aber ansonsten heißt es immer, es sind die Erlebnisse, Dinge, die man erlebt.
Wenn man genug hat, um sich...
Nee, aber die müssen ja gar nicht mit Geld verbunden sein.
Nein, genau. Aber das,
wenn man genug angesammelt hat, genau.
Nee, wenn man seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Also ich finde, so viel gehört zur Ehrlichkeit dazu. Das sagen auch Forscher. Also zu sagen, man braucht nichts, das ist nicht so. Aber wenn die Menschen ihre Grundbedürfnisse befriedigen können, spielt das Glück auf einer anderen, spielt sich das auf einer anderen Ebene ab. Und,
ja. Was ja auch interessant ist, sich auf den Urlaub freuen, macht glücklicher als der
Urlaub
selbst. Ist das nicht faszinierend? Ich find's.
Ja.
Also der Urlaub ist super natürlich und bringt auch Spaß. Aber glücklich machen tut vor allem das sich darauf freuen.
Mindestens genauso.
Die Vorfreude. Fand ich auch immer ganz erstaunlich.
Ja.
Wo geht dein Urlaub hin diesen Sommer?
In die Berge.
Wo? Österreich?
Oder? Südtirol.
Das ist schon Italien dann.
Es ist schon Italien.
Die Dolomiten.
Genau. Ja.
Oder was auch immer da ist.
Sehr schön ist es da.
Schön, da gehst du wandern.
Unter anderem.
Dann einen schönen Sommer auf jeden Fall.
Danke, danke dir auch.
Weiter viel Spaß beim Schreiben. Du hast auch erwähnt, es gibt auch ein zweites Buch. Letztendlich wird es eine ganze Ägypten-Reihe, Kleopatras Grab. Das ist der erste Krimi auf jeden Fall, den du geschrieben hast. Und ansonsten geht es für dich jetzt auch auf Tour.
Jetzt muss ich auch los.
Ja, ich weiß.
Also
damit,
auf Tour.
Damit die Tagesschau kommt. Ich meinte nur auf Tour mit eurer True Crime-Geschichte, die ihr zusammen auf die Bühne bringt. Und zwar mit richtig vielen Terminen.
Ja, ja.
120 hast du mir vorhin gesagt.
Ja, ja.
Tagesschau wartet.
Ja, ja, ich muss mich dann irgendwann, aber genau, also Gottes Willen, kein Stress, aber so langsam.
Ja, wir sind fertig.
Weil wir sind ja nicht um die Ecke beim Fernsehen, da muss ich noch ein bisschen hin.
Ungefähr 20 Minuten von hier, wo wir sind.
Ja, ja.
Raus nach Lockstedt.
Lockstedt.
Nach Hamburg-Lockstedt.
Wo Hamburg am schönsten ist.
Nord. Bis die Tage wieder.
Danke sehr.
Talk mit Thies.